Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Hallo und herzlich willkommen. Schöne Gespräche haben wir heute, hoffe ich zumindest, dass sie Ihnen gefallen. Unter anderem war ich im Rambazamba-Theater. Über dieses wunderbare Theater in Berlin gibt es jetzt endlich einen Film, Rambazamba. Und da konnte ich sprechen mit dem Regisseur und mit Protagonisten. Außerdem ein Gespräch mit Ari Aster, für mich ja einer der interessantesten Regisseure unserer Zeit, ein Erneuerer des Horrorgenres, der jetzt einen Film gemacht hat, der jedes Genre sprengt, noch jeden Rahmen. 3 Stunden Joaquin Phoenix, eine Reise durch das Innenleben eines von Ängsten besessenen Mannes. Auch dieses Gespräch werden wir hören, aber gleich diskutieren wir natürlich über die deutschen Filmpreise, die ja gestern verliehen wurden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Pink featuring William Orbit mit Feel Good Time. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Anke Liebicke. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut Elstermann.
Ja, schön durchgefeiert, Anke. Also gestern war ja Deutsche Filmpreis wieder dran. Es gab wahnsinnig viele Diskussionen im Vorfeld und man hat das Gefühl, es war auch eine Krisenhaftigkeit zu spüren. Weil vielleicht weniger auf der Bühne bei der Show, sondern dass die Menschen selbst, die sich damit auseinandersetzen, ständig darüber nachdenken, was tun wir hier eigentlich, welche Bedeutung hat dieser Filmpreis überhaupt? Dazu kommen all die Debatten um Tisch. Menschenrechte, so muss man es ja sagen, am Set. Wie geht man miteinander um? Wie ist der deutsche Film aufgestellt, Anke? Also es ist ein Riesenfeld, was irgendwie sich ja vielleicht so stimmungsmäßig auch bei den Diskussionen drüber legt, über die Preise. Wie geht's denn dir mit diesem Aspekt?
Ja, ja, auf alle Fälle. Und die Moderatorin meinte doch, ja, es geht nicht nur um Schweiger, Til Schweiger, sondern auch um alle Schweiger. Und das finde ich natürlich. Und vielleicht ist die Filmakademie eigentlich auch die Institution, die so den Raum geben könnte, damit die Leute auch mal darüber sprechen könnten. Andererseits, so Schweiger sind ja dann vielleicht auch Konstantin-Film, die das ja auch geduldet haben, damit einfach die wussten ja über diese Aussetzer von Til Schweiger, aber sie wollten natürlich auch das Geld mit Til Schweiger verdienen. Also da kann man einiges so verhandeln, zur Sprache bringen und ich glaube, da könnte die Filmakademie richtig viel leisten.
Das wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten dann auch passieren, genau wie die Debatte darüber, wie kommen unsere Nominierungen zustande und dann eben auch die Preise. Ein Problem ist völlig klar und ich finde, da kann man auch nicht dran vorbei, dass ein Film wie Roter Himmel, der als Arthouse-Film von Christian Petzold ja auch gut im Kino läuft, das ist ja jetzt nicht so ein abgehobenes Kunstkino, sondern Leute gehen rein, sehen sich den an, der hat einen silbernen Bären bekommen, bei der Berlinale und ist eben nicht mal in die Vorauswahl gekommen. Also das ist natürlich ein Punkt, wo die Akademie nachdenkt und das muss sie jetzt auch tun.
Ja, finde ich auch. Und was Kunstkino betrifft, ich finde, Kunstkino darf doch auch manchmal abgehoben sein. Das gehört doch vielleicht auch zum Filmschaffen, zum deutschen Filmschaffen hinzu. Und wenn man sich die Nominierungen anschaut, die Filme lassen sich alle sehen, aber gibt es so den großen erzählerischen Ausreißer?
Also ich habe mich schon sehr gefreut über Lehrerzimmer, muss ich ganz klar sagen. Dieser Film hat mich sehr fasziniert und das ist sowieso einer der besten deutschen Autorenfilme, Ilka Shatak, immer unterm Radar gelaufen, auch von der Akademie kaum bedacht worden und dabei waren die Filme, die er vorgemacht hat, auch schon bemerkenswerte, sehenswerte Filme. Und so auch beim Lehrerzimmer, Anke, und er war ja gestern dann doch der große Überraschungssieger. Also klar, mehrfach nominiert, aber dass er doch mehrere Lolas dann bekommt, auch seine wunderbare Hauptdarstellerin Leonie Benisch, hat ihn selber absolut umgehauen. Und wir hören erstmal, was er gestern gesagt hat.
Ja, komplett überwältigt. Also ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, dass wir es wirklich, wirklich, wirklich nicht so erwartet haben, weil die Konkurrenz oder die anderen Mitstreiter, würde ich mal sagen, haben so tolle Filme gemacht und ich weiß gerade gar nicht, was mir wie mir ist.
Also bester Film, damit hat er ganz offensichtlich nicht gerechnet. Regie, Drehbuch, Leonie Benisch im Schnitt und eben auch der Preis dann für absolut berechtigt, den besten Film. Das hat ihn offenbar völlig umgehauen.
Ja, ich finde auch, dass dieser Film, weil ich das eben meinte, erzählerischer Ausreißer, ich finde, dass der Film sich doch einiges traut, weil ja, es geht um das deutsche Schulwesen, die Schule auch als Mikrokosmos unserer Gesellschaft. Und was ich so bemerkenswert und toll an dem Film finde, ist, dass es ja eigentlich ein Genrefilm ist. Man könnte ja auch von einem Schulparanoia-Film sprechen. Also alleine diese Musik, die sich so über Alltagssituationen in der Schule so bedrohlich drüberlegt, die so auflädt, dann die Kamera Kamera von Judith Kaufmann, die die Schule so zeigt, als würde es da noch so ein mysteriöses Eigenleben geben. Und Leonie Benesch als Lehrerin ist ja auch, wenn sie in einem trotz ihres moralischen Dilemmas, ist ja doch so eine Art Heldin, die an ihre Ideale glaubt. Also diese Mischung fand ich schon ziemlich überzeugend. Und dabei spricht er natürlich wirklich viele Themen an, die uns alle betreffen, der Film.
Also ich finde auch, das hast du völlig richtig beschrieben, das gefällt mir an dem Film auch. Einerseits ist es ja auch ein Tatort irgendwie, also da ist ja was passiert, da ist was geklaut worden, Geld, und sie versucht zu ermitteln und macht das ja auch, so im ganz klassischen Sinne, und das ist auch spannend übrigens, aber auf der anderen Seite lauert hinter diesen klaren Bildern einer Schule, die man ja irgendwie auch kennt, immer auch ein Geheimnis. Da ist immer etwas, was mehr ist, was über diese Realität hinaus weist, und das, finde ich, macht diesen Film ganz bemerkenswert, und ich sage euch, ich habe mich sehr gefreut darüber, also dass dieser Preis, dann der Hauptpreis an diesen Film ging. Es war aber eben schon eine Überraschung, weil ich denke, jeder ging davon aus, dass im Westen nichts Neues, der ja auch mehrfach bedacht wurde, dass der das große Rennen macht?
Ja, klar haben das die meisten Leute gedacht, aber vielleicht haben die Leute, also die Mitglieder der Filmakademie, sich dann auch gedacht, bei, wenn sie ihr Kreuzchen gegeben haben, der hat ja schon den Oscar. Und du hattest es auch schon angesprochen, es gab von der Kino, also AG Kino, auch eben eine Rundmail, wo es dann eben hieß, ja, Netflix hat gar nicht das Kinofenster eingehalten, man müsste darauf achten, weil es werden ja auch bei dem Deutschen Filmpreis nicht einfach nur Lolas verliehen, sondern die sind ja einfach auch mit Fördergelder verbunden, diese Preise bis zu 9, also insgesamt sind es 3 Millionen, dass man darüber so denken muss. Und ich finde es aber trotzdem ganz spannend, so im Westen nichts Neues. Eddie Berger hat ja dann im Vorfeld gesagt, er sei mit dem Stoff auch rumgelaufen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Keiner wollte diesen Film machen, dann aber wieder Netflix, ne? Die ja auch international immer wieder diese Visionen von Regisseuren eben realisieren, die ermöglichen. Und ich finde, der Film zeigt aber ganz schön, also auch bei den Oscars hat er ja ein paar Technikpreise gewonnen, bei den BAFTAs, also bei den englischen Filmpreisen auch und jetzt bei den deutschen auch, dass es in Deutschland doch ein unheimliches Know-how gibt einfach, was die Gewerke betrifft.
Und die sind ja auch bedacht worden, aber natürlich auch die Darsteller, auch der Film insgesamt ist völlig zu Recht, wie ich finde, auch bedacht worden. Aber ich verstehe schon auch diesen Zwiespalt, gerade der Kinobetreiber, die sich sagen, das ist eine Netflix-Produktion, die war ja nur als Alibi ein paar Wochen im Kino, um immer an die Oscars ranzukommen und möglicherweise auch an den Deutschen Filmpreis. Trotzdem denke ich mir, Anke, diese ganzen Debatten, die wir jetzt erleben, die auch sehr aufgeregt sind und sehr begründet sind, sind natürlich jetzt auch immer eine Bestandsaufnahme des deutschen Films, des deutschen Kinos. Wo stehen wir? Und dafür ist eben der Deutsche Filmpreis als Fördermittel des Bundes, das haben wir auch nicht vergessen, das ist kulturelle Filmförderung, ja nicht ungeeignet, finde ich, um endlich mal über all diese Stoffe nachzudenken, all diese Probleme nachzudenken.
Ja, auf alle Fälle. Und ich hoffe, dass da mehr passieren wird dann als gestern Abend auf der Bühne. Ich meine, dieses ganze Nominierungsverfahren, gestern Abend wurde das ja nur angesprochen dann von Volker Schlöndorff, der eben auf Roter Himmel von Christian Petzold angespielt hat. Und ich finde, wenn ich mir die Bandbreite anschaue, frage ich mich zum Beispiel Holy Spider, eine deutsch-dänisch-schwedische-französische Koproduktion. Warum kriegt dieser Film dann, der eine Geschichte, die im Iran spielt, im Jahre 2001 um einen Serienmörder, hier dieses Filmband in Bronze und damit wieder Fördergelder. Also das frage ich mich dann. Natürlich kann man da eine Produzentenleistung drin sehen, weil wir haben ja viele Produzenten, Produzentinnen in Deutschland, die eben mit deutschen Fördergeldern unterwegs sind. Müssen wir jetzt nur mal nach Cannes gucken. Der neue Aki Kaurismäki ist mit deutschem Geld auch entstanden. Letztes Jahr Triangle of Sadness. Ich finde, so eine Produzentenleistung kann man durchaus würdigen, aber muss das dann direkt der beste, also Bronze als bester deutscher Spielfilm?
Gibt es mehrere Beispiele, auch andere Filme, die dann doch unter den Tisch gefallen sind. Auch das ist völlig klar, Anke. Aber eines merkt man jetzt schon, auch in der Akademie wird darüber nachgedacht, zum Beispiel dieses ganze Vornominierungsverfahren einfach mal abzuschaffen und zu sagen, Leute, reicht die Filme ein und dann wird abgestimmt oder angesehen erstmal. Also das muss sich wirklich ändern und da ist immerhin einiges jetzt in Bewegung. Anke, dir erstmal ganz lieben Dank und ein schönes sonniges Wochenende. Mach's gut. Anke,
ja,
Liebeke.
Wir sehen uns dann Dienstag in Cannes.
In Cannes, genau. Tschüss, bis dahin. Am Mittwoch ist es wieder soweit und gerade heute, finde ich, an diesem schönen Tag, spürt man ganz besonders dieses Bedürfnis, endlich rauszugehen und gemeinsam unter freiem Himmel Filme zu sehen. Das kann man und zwar seit 25 Jahren im Radio 1 Freiluftkino in Friedrichshain. Und ich begrüße, von Anfang an war er dabei, Arne Höhne ganz herzlich, einen der Betreiber dieses wunderschönen Kinos. Hallo, hallo.
Hallo Knut.
Arne, 25 Jahre, man glaubt es kaum, vergangen wie im Fluge, aber auch wirklich eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Also dieses sehr, sehr schöne Kino ist auch immer schöner geworden im Verlauf der Jahre und es ist inzwischen doch eine wichtige Institution in Berlin.
Ja, das ist wirklich ganz interessant. Damals, als wir angefangen haben, war Freiluftkino gerade so ein bisschen out in Berlin. Also da gab es zwar Freiluftkinos, aber alles war irgendwie gammelte so ein bisschen vor sich hin. Und irgendwie, jetzt ohne prahlen zu wollen natürlich, aber irgendwie haben wir da einen neuen Drive reingekriegt. Irgendwie, wenn man sich erinnert, damals hatte Radio 1 ja auch gerade erst angefangen. Und irgendwie beide Partner zusammen haben da diesen Ort irgendwie lebendig gemacht. Und das ist ja seitdem, das ist ja wirklich irgendwie großartig.
Ich denke, es hat auch zu tun, zum einen mit der schönen Lage, auch der wirklich schönen Ausstattung, aber eben auch mit dieser persönlichen Ansprache. Also ich denke, die Leute, die da hinkommen, die fühlen sich empfangen und merken, das ist hier so eine Art Party jeden Abend, wo wir gemeinsam Filme feiern im Freiluftkino. Auch das gehört, finde ich, zu eurer ganz besonderen Haltung, zu den Leuten, die da hinkommen.
Genau. Also einerseits ist es die Leute da abends zu empfangen und natürlich ist auch der Versuch, über alles, was wir so an Texten online ausliefern, über unsere Werbung, über unsere Plakate, sozusagen den Leuten nochmal nahezubringen, warum es sich lohnt, Filme zu entdecken und da sich in diese Stimmung zu begeben. Und diese Entdeckungsfreude und dieses Staunen, dass man mal einen Film dann doch nachgeholt hat, den man nicht so auf dem Zettel hat und der plötzlich ganz großartig war. Ja. Das ist irgendwie das Tollste, was sich so durch die vielen Jahre zieht. Letztes Jahr zum Beispiel der Film Come On, den nicht so viele Leute im Kino gesehen hatten. Und der hat jetzt in unseren Freiluftkinos zusammen fast 10% seiner 80.000 Zuschauer gemacht. Also da kann man wirklich auch Filme nochmal in ein anderes Licht stellen und hervorholen.
Ein ganz besonders schöner Film mit Joaquin Phoenix übrigens, ja, der jetzt in Bo is Afraid wieder mal zeigt, dass er einer der ganz großen Schauspieler unserer Zeit ist. Du hast ja schon so ein Highlight genannt. Was wäre vielleicht auch noch hervorhebenswert im Verlauf der letzten 25 Jahre?
Oh, ehrlich gesagt, da habe ich mir heute den Kopf zermartet, weil ich dachte, es kommt die Frage, aber ich komme nicht richtig drauf jetzt. Irgendwie war es, als Oskar Röhler total verpeilt vom Filmpreis kam, war es zum ersten Mal Paul und Paula, ja, wo das Kino gigantisch ausverkauft war. Dieses Jahr der Film 50-jähriges, also da kommt noch ein nächstes Jubiläum. Also irgendwie sind diese Ereignisse so zahlreich, dass ich da eigentlich nichts hervorheben will. Vielleicht, also tatsächlich, was ich eben beschrieben habe, dass die Leute bei uns Filme sehen, die vielleicht unter Wert gelaufen sind, wie man so sagt. Das ist eigentlich immer das Tollste. Und das kann einen überraschen. Das kann plötzlich dienstags passieren, das kann sonntags passieren, das kann an irgendeinem Tag passieren, wo man selber vielleicht nicht damit gerechnet hat. Und dann, das ist besonders schön.
An Paul und Paula denke ich ganz persönlich besonders gern zurück. Da war mich Ulrich Plenzdorf noch dabei und hat die Leute da ganz herzlich begrüßt. Er war auch überwältigt von diesem Zuspruch und lebt ja inzwischen auch nicht mehr. Also das ist auch eine Erinnerung an einen der ganz großen deutschen Drehbuchautoren, der da eben noch auf der Bühne stand. Womit werdet ihr denn am Mittwoch jetzt beginnen? Also 25 Jahre, da muss ja schon was Besonderes passieren.
Wir beginnen mit der Preview von Die Linie, La Linie von Ursula Meyer. Der war auf der vorletzten Berlinale. Und der setzt ein bisschen das Thema, und zwar, da geht es ja um eine Familiengeschichte, ja, die eine Frau darf ihrer Familie nicht mehr nahe kommen, nachdem sie bei einem Familienstreit zusammen total ausgerastet ist irgendwie diese Distanz, die sie halten muss, schafft plötzlich für diese durchgedrehte Familie eine ganz besondere Nähe. Das ist irgendwie ein sehr besonderer Film, der so eine Balance hält, irgendwie zwischen Komödie und total ernsten Familiengeschehen. Ja. Freuen wir uns sehr drauf. Familie scheint eh jetzt ein großes Thema zu sein. The Fablemans, ja, der Spielberg-Film, den viele verpasst haben. Der hat insgesamt in Deutschland 150.000 Besucher, also Herrschaften. Da ist noch viel drin und den muss man sehen. Und es gibt andere Annäherungen, wie zum Beispiel den Film, den ich auch sehr schön finde, von Sonja Heiß, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Das sind so Sachen, die aus dem Familienfilmbereich kommen, würde ich mal sagen. Und andere Highlights die Saison. Also ich freue mich sehr auf Sonne und Beton. Ja. Der ist einfach gemacht für Open Air. Und von den kleineren Highlights, wenn wir vorhin so Come On genannt haben, also wir setzen sehr, sehr, und alle Hörerinnen sind jetzt schon aufgefordert, sich diese Termine irgendwo rauszusuchen. Der Film Close ist so großartig und gehört ins Open-Air-Kino. Kairo-Verschwörung hat einen doofen Titel und ist auch super. Der Film After Sun ist toll. Und jetzt kommen wir schon in das Schwärmen für das Programm. Das ist ja eigentlich irgendwie das Ereignis und diese Mischung zusammenzustellen und eben auch zu sagen zu können, okay, ich zeige jetzt Close freitags. Ja, sozusagen der stärkste Kinotag, weil es soll auch einer der stärksten Filme werden. Also da kann man ja auch irgendwie Signale setzen, dass die nicht so in der Ecke stehen, die Filme, die vielleicht nicht so viele Zuschauer hatten.
Das ist wirklich das Schöne an so einem Freiluftkino, dass man Dinge nachholen kann, hast du ja gerade schon betont und tolle Filme genannt. Dann am Schluss noch, was immer dazugehört, natürlich nicht bei jedem Film geht es nicht, aber immer wieder bei euch, sind auch die Gäste. Also, dass da Leute hinkommen, über die Filme sprechen, das gibt ja dann der Vorführung natürlich nochmal eine ganz besondere Atmosphäre.
Genau. Also aktuell gibt es noch gar nicht so viel zu vermelden. Mhm. Ich rate immer wieder ins Programm zu gucken, weil die Leute natürlich jetzt auch nicht 6-7 Wochen im Voraus sagen wollen, dann und dann komme ich. Aber, und das ist uns eine große Freude, weil dieser Film so großartig ist, weil er ein neues Genre, ein Genre neu entdeckt hat. Ja, den Enthüllungsthriller im Zeitungsmilieu She Said von Maria Schrader. Am 24. Mai kommt er. Und Maria Schrader kommt da auch und da freue ich mich sehr. Das ist zum Beispiel auch so ein Film, den wir jetzt einfach sehr hervorheben, weil er sehr, sehr gut ist und Spaß macht auch und da freue ich mich drauf.
Und das mit Maria Schrader inzwischen internationaler Regiestar, kann man schon, glaube ich, ganz deutlich so sagen. Arne, dann dir ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Danke dafür, dass du uns Lust gemacht hast auf die neue Saison. Es ist die 25. im Radio 1 Freiluftkino im Friedrichshain und natürlich einen tollen Start für euch alle. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Estás desorientado y no sabes qué trove hay que tomar.
Hier unsere Gage für heute Abend.
3 Empanadas für jeden. Großartig.
Entweder wir retten uns gemeinsam oder wir gehen gemeinsam unter.
Was für ein Land, was für ein Land.
Und eigentlich will er nur noch weg. Julio in dem Film Adios Buenos Aires in der tiefen Wirtschaftskrise. Die Menschen sind wütend und diese Wut entlädt sich auf den Straßen. Julio beschließt wegzugehen in das Heimatland seiner Mutter, nämlich nach Deutschland auszureisen. Aber kurz vor der Ausreise gibt's plötzlich ganz viele überraschende Widerstände, die ihn doch zurückhalten. Und das wird in diesem Film sehr charmant, sehr unterhaltsam, sehr tragikomisch erzählt. Es ist der erste Spielfilm von Ramón Krahl, der schon durchaus einen sehr erfolgreichen Dokumentarfilm gemacht hat. Letzter Tango hieß er, ging es auch schon um Tango-Musik. Er ist ein Schüler von Wim Wenders und hat jetzt für seinen ersten Spielfilm für Adios Buenos Aires in Schwerin beim Filmfestival den Publikumspreis gewonnen. Und kurz nach der Verleihung konnte ich mit ihm reden. Er war natürlich überglücklich, weil genau das wollte er, ein Publikumspreis. Denn das ist ein Film, der ganz direkt in die Herzen der Menschen geht. Also gleich ein Gespräch mit dem Regisseur von Adios Buenos Aires. Ich habe jetzt die große Freude, mit einem Regisseur zu reden, der mit seinem allerersten Spielfilm, er hat natürlich auch schon andere Filme gemacht, also Dokumentarfilme, mit seinem allerersten Spielfilm die Herzen gerade im Sturm erobert. Es ist ihm gelungen, damit den Publikumspreis zum Beispiel zu bekommen beim renommierten Schweriner Filmfestival. Und natürlich ist es besonders wichtig, dass der Film jetzt für die Menschen zu sehen ist, dass er da ist. Denn ich vermute auch mal, dass Adios Buenos Aires, das ist der Titel des Films, eine sehr persönliche Geschichte ist. Auch wenn es nicht deine Geschichte ist, hat sie zu tun mit deiner Herkunft, mit deiner Erfahrung, mit deiner Liebe zu deiner ursprünglichen Heimat, lebt seit langem in Deutschland und erstmal freue ich mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Ramón Krahl, der Regisseur von Adios Buenos Aires. Hallo.
Ja, hallo Knut, vielen Dank für das Gespräch jetzt. Ich bin wirklich extrem froh. Also ich habe 20 Jahre an dem Film gearbeitet und natürlich in diesen 20 Jahren gab es Momente, wo die dunkel waren, wo man nicht, ich nicht mehr wusste, wie geht es weiter und so. Und trotzdem habe ich weitergearbeitet, trotzdem hat das mein Team mich unterstützt und weitergearbeitet. Und heute das, den Publikumspreis zu bekommen, ich finde, das ist der schönste Preis.
Ja. Aber ich habe nicht dran gezweifelt. Mir war schon klar, dass auch das Publikum den Film sehr lieben wird, weil du ja die Gefühle der Menschen so direkt ansprichst und eine Geschichte erzählst, obwohl die ja ganz woanders spielt. Eben auch etwas zu tun hat mit unser aller Wunsch nach Verwirklichung, nach einer Heimat, nach Identität. Und damit können wir vielleicht mal kurz beschreiben, was der Mann durchmacht, dieser junge Mann. Denn der Film ist ja angesiedelt in der schlimmsten Krisenzeit in Argentinien, also nicht in der heutigen Zeit.
Ja, der Film spielt Ende 2001, da gab es die größte Wirtschaftskrise Argentiniens und das ist die Geschichte von Julio Ferber. Seine Mutter kommt aus Deutschland, er ist in Argentinien geboren und aufgewachsen und er ist Bandoneon-Spieler, also er spielt in einer Tango-Gruppe und er will unbedingt aus Buenos Aires weg, er will auswandern mit seiner Mutter und seiner Tochter, verkauft das Schuhgeschäft, was er von seinem Vater geerbt hatte, um mit diesem Geld nach Deutschland zu kommen. Und da friert die argentinische Regierung von einem Tag auf den nächsten alle Konten ein und er kann sein Geld nicht mehr aus der Bank rausholen. Da versucht er weiter, alles Mögliche zu machen, um auszuwandern.
Aber was man schon sagen kann, das ist nicht das einzige Problem, sondern du häufst ja sozusagen dem Mann sehr, sehr viele Widerstände auf. Beziehung zu einer tollen Frau, die er kennenlernt, beim Unfall übrigens, das Verhältnis eben auch zu seiner Mutter, zu seiner Tochter, sind ja alles Dinge, die ihm im Grunde genommen zu Hause halten müssten. Also die Geschichte ist fast eine gegenläufige. Er will zwar weg, aber du hältst ihn so mit lauter Bändern ganz fest an der alten Heimat fest.
Ja, ich erinnere mich, während du das sagst, an die Gespräche mit meinem Co-Autor, der sagte, wir müssen den Protagonisten durch den Dreck ziehen. Ja? Wir müssen ihn immer einfach das Leben schwer machen. Und das haben wir ja auch schön gemacht. Ja.
Das stimmt. Und besonders schwer natürlich im Hintergrund einer auch romantischen Geschichte und manchmal auch sehr komischen Geschichte, diese unfassbare Wirtschaftskrise. Wir sehen Dokumentaraufnahmen, die du reinschneidest, von den auch heftigen Straßenkämpfen. Warum war es dir so wichtig, eine ja zu Herzen gehende, sehr private Geschichte zu erzählen vor diesem ja sehr krassen Hintergrund?
Ja, ich fand diese Krise in Argentinien, also die Entscheidung von der Regierung, von einem Tag auf den nächsten alle Konten einzufrieren, so verrückt. So unglaublich, dass ich das sehr interessant fand als Setting für unsere Geschichte. Aber das ist der Hintergrund der Geschichte. Also im Vordergrund, es ist eine Sozialkomödie, würde ich sagen. Also wirklich mit sehr viel Humor und aber auch mit Tragödie, zweifellos. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich liebe die Filme heute, die diese Mischung haben zwischen Tragödie und Komödie. Ich liebe Filme, wo ich lachen kann und wo ich weinen kann und am liebsten gleichzeitig. Und das ist das, was ich versucht habe, mit unserem Film Adios Buenos Aires zu schaffen.
Ist ja auch in der Band, also es gibt wunderbare Musiker, bis eher ältere Herren, er ist ja so der Jüngste in dieser Band und wir sehen die auch, wir hören die auch. Ich glaube, sie spielen nicht selber, aber als Band funktionieren sie ja trotzdem. Die haben alle einen eigenen starken Charakter und gehören zusammen.
Ja, ja, das ist das Interessante, weil in dem Film sind die Losers eigentlich Tango-Musiker, die irgendwo am Rande der Stadt spielen. Aber natürlich... Wir mussten die Musik aufnehmen, damit sie im Film spielen konnten, also das berühmte Playback. Und um die Musik von der Band aufzunehmen, haben wir die besten Tango-Musiker Buenos Aires genommen, ja, weil die Musik musste trotzdem super klingen. Ja. Und das war schon eine tolle Zusammenarbeit mit diesen Musikern. Ja.
Du selbst kommst eben aus Argentinien, auch bis seit, glaube ich, 30 Jahren etwa in Deutschland, hast mit Wim Wenders auch gearbeitet, eben auch schon einiges gemacht. Trotzdem denke ich mir, die Geschichte ist ja für dich persönlich ganz gut nachzuvollziehen. Du hast die Heimat irgendwann gewechselt, hast heute auch einen deutschen Pass zum Beispiel, kehrst aber mit so einer Geschichte irgendwie ja vielleicht auch zurück in deine eigene Kindheit und Jugend, in diese Welt, die dir nach wie vor denke ich mir, vertraut ist?
Ja gut, ich habe natürlich, ich lebe seit 91 in Deutschland, in München. Ich habe in München Film studiert und die Geschichte von der Auswanderung, also die Geschichte eines Mannes, der aus Argentinien auswandern will, ist natürlich mir sehr nah, klar. Und es gibt auch andere Elemente, die mit meinem Leben zu tun haben. Aber ich denke, es ist auch unmöglich, wenn man einen persönlichen Film macht, also kein Film, der ein Genrefilm ist, einen persönlichen Film, man muss auch sogar Elemente aus dem eigenen Leben nehmen, denke ich, damit es auch eine gewisse Wahrhaftigkeit hat, dem Film. Du sprichst immer über die Wahrhaftigkeit, was ich sehr interessant finde, was in einem Film auch wesentlich ist. Ja.
Adios Buenos Aires, ein Film von Hermann Krahl, ausgezeichnet mit dem Publikumspreis, ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Wir reden auch gleich weiter und hören jetzt selbstverständlich Tango-Musik. Hermann Krahl, geboren in Argentinien, seit langem in Deutschland lebend, ist mit dem Film Adios Buenos Aires zurückgekehrt in seine Heimat und erzählt die Geschichte eines Mannes, der wiederum aus diesem Land weg will, und zwar nach Deutschland. Jetzt haben wir einen jungen Schauspieler, den ich persönlich noch nicht kannte. Ich glaube, er hat schon einiges gemacht, aber du hast ihn jetzt hier gleich mit so einer wichtigen Rolle betraut, einer Rolle, die er den ganzen Film dann auch trägt. Vielleicht kannst du ihm mal vorstellen.
Ja, ja, das war sehr interessant. Das ist Diego Cremonesi, unser Schauspieler, ist und ein jetzt angehender Schauspieler in Argentinien, aber das war seine erste Rolle. Das heißt, es war seine erste Hauptrolle und mein erster Spielfilm. Also da waren wir beiden Debütanten, ja.
Warum hast du ihn genommen? Was bringt er für dich mit, für diese Figur?
Ja, ich fand, dass er eine Verletzlichkeit hatte, ja. Ich mochte auch, dass er etwas Deutsches haben konnte. Und ich glaube, diese Verletzlichkeit, die er mit sich bringt, war das, was mich am meisten überzeugt hat. Und er wollte die Rolle unbedingt machen. Mhm. Und er hat sich so rangehängt, er hat gelernt, Bandoneon zu spielen. Zumindest, dass es so aussieht, dass er spielen kann. Und wenn man ihn sieht im Film, denkt man, dass er wirklich ein Musiker ist. Ja.
Okay, ich habe aber auch gedacht, dass, obwohl er noch nicht so alt ist, er ist manchmal etwas altmodischer als die Bandmitglieder, die anderen. Also er ist etwas konservativ. Diese junge, sehr selbstbewusste Frau, die er da kennenlernt, das verstört ihn schon sehr, nach wie vor. Auch der Anspruch seiner Tochter, die pubertiert, sie da vorn drängt, die ein anderes Leben will, das sind alles Dinge, die ihn sehr verstören. Also ich dachte mir, er wird auch da herausgefordert.
Ja, es ist interessant, dass du das gesehen hast, weil wir haben das versucht auch so zu inszenieren. Julio ist ein bisschen emotional, ein bisschen zurückgeblieben. Ja? Seine Frau hat ihn verlassen, sie ist mit einer anderen Frau weggegangen, das hat ihn sehr verletzt. Und ist wie eben emotional ein bisschen zurückgeblieben, ein bisschen eingeschlafen. Und das erzählt der Film auch in einer gewissen Ebene. Durch die Begegnung mit dieser ein bisschen verrückten Taxifahrerin wird er irgendwie geschüttelt und er muss da einfach für sich selbst eine Entscheidung treffen. Was macht er mit dieser Frau, die sein Leben jetzt, wie sagt man das, umgekrempelt hat?
Jetzt haben wir ja durchaus schon viele Filme gesehen aus Argentinien. Argentinien ist ein sehr, sehr starkes Filmland. Erstaunlicherweise bei aller Krisenhaftigkeit, die es da gibt. Es entstehen immer wieder schöne und packende und ehrliche Filme. Wo siehst du deinen Film dort? Also es ist für mich auch ein argentinischer Film, auf jeden Fall, auch wenn du in Deutschland lebst. Und du verbindest eben, finde ich, das ist vielleicht auch das Besondere, dieses sozial starke, krasse, ehrliche, direkte mit einer sehr romantischen Geschichte. Vielleicht ist das auch so ein besonderes Merkmal deines Films?
Ja, diese Mischung aus diese Krise, diese Wirtschaftskrise und das Romantische, das Leichtere, den Humor, das ist eine Mischung, die ich gesucht habe, ganz bewusst. Wie der Film in Argentinien ankommen wird, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Blick auf Argentinien von jemandem, der seit 30 Jahren nicht mehr dort lebt. Das heißt, mein Blick ist ein bisschen fremd jetzt. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie der Film ankommen wird. Ich bin sehr gespannt. Wir sind auf der Suche nach einem Verleiher und ich hoffe und ich denke, dass wir einen Verleiher finden werden und dass dieser Publikumspreis wird uns auch ein bisschen helfen, um einen Verleiher dort zu kriegen.
Ja, aber in Deutschland hast du einen Verleiher und in Deutschland läuft er bereits im Kino, ist seit Donnerstag zu sehen, der Film von Germán Krahl, der uns eine Geschichte erzählt, die sehr, sehr weit weg spielt, aber ich sage das eben nochmal, auch zu tun hat mit unserer aller Suche und Sehnsucht nach Wurzeln, nach Verbundenheit zu einem Ort, den wir als Heimat empfinden. Und wie man das dann bestimmt, das sehen wir im Film, das kann von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängen. Es muss nicht immer der Ort sein, wo man geboren ist. Bedanke mich sehr herzlich und nochmal Glückwunsch zu dem schönen Preis, Kram.
Ich danke dir.
Radio 1. 11 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Hallo, hallo. Wir haben die Sendung ja begonnen vor einer Stunde mit einem Blick auf die deutschen Filmpreise. Dazu vielleicht noch zwei Nachträge. Einmal, das wollen wir nicht unterschlagen, Ilka Shatak hat ja schon mal immerhin eine bronzene Lola bekommen für seinen ebenfalls großartigen Film. Es gilt das gesprochene Wort. Jetzt aber gab es endlich den wohlverdienten Goldregen für sein neues Werk, Das Lehrerzimmer. Und wir gratulieren an der Stelle auch mal ganz herzlich Mjördis Triebel. Sie ist nämlich zu sehen gewesen in einer RBB-Koproduktion, hat uns auch besucht dazu in einem Land, das es nicht mehr gibt und spielt ja da so wunderbar eine herzhafte, proletarische Frau aus dem Osten. Also diese Arbeiterfrau, das nimmt man ihr total ab und dafür ist sie gestern auch ausgezeichnet worden und zwar mit einer Lola für die beste Nebendarstellung. Glückwunsch hier von 12 Uhr mittags und in dieser Stunde übrigens gehen wir ins Theater.
So eine Seiten, links und rechts, das war ein bisschen zackiger.
Ah ja.
Das weiß ich noch.
Dann probier das doch mal.
Okay. Daher beobachte ich Menschen besonders gerne, nur beobachten. Ich bin kein Spanner, aber... Ich beobachte, weil es eine Grundvoraussetzung ist für Schauspieler.
Ein großartiger Film über ein wunderbares Theater, weltweit gefeiert, Rambazamba. Jetzt gibt es diesen Film, heißt auch Rambazamba, kann man jetzt im Kino sehen und da lernt man all die Schauspieler und Schauspielerinnen kennen, wie eben gerade gehört, Jonas Sippel. Ich bin hingegangen zum Rambazamba und habe mich unterhalten mit dem Regisseur, auch ein großer Fan dieses inklusiven Theaters, Sobe Svobodnik, und eben mit Jonas Sippel. Das Gespräch hören Sie jetzt gleich. Und außerdem, da gibt es übrigens auch ein theatralisches Moment in dem Film Bo is Afraid. Der sprengt alle Vorstellungen, die man vom Kino so hat. Der neue Film von Ari Aster. Und da gibt es auch so ein Zentrum, eine merkwürdige Theaterinszenierung, eine Truppe so im Wald. Also wir haben jetzt eine theatralische Stunde, aber immer gesehen natürlich für Menschen, die gern ins Kino gehen. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, in einem Theater zu Gast zu sein. Und zwar nicht in irgendeinem Theater, sondern in einem europaweit gefeierten Theater, das es seit 30 Jahren gibt, tatsächlich Rambazamba, inklusives Theater. Theater gemacht von Menschen mit und ohne Behinderung. Ein Theater, das kraftvoll ist, lebendig ist, innovativ ist. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass es erst jetzt einen richtigen Kinofilm über dieses Theater gibt, wo die Künstler und Künstlerinnen gefeiert werden, wo wir Anteil nehmen an der Arbeitsweise. Und das ist ein großes Ereignis. Ich freue mich sehr, dass der Film endlich da ist, dass es ihn gibt, Rambazamba, und dass wir uns hier auch im Theater treffen können und darüber reden können. Zum einen mit dem Regisseur, mit Sobe Svobodnik, der diesen Film gemacht hat. Erstmal hallo, hallo.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass einer der Protagonisten bei uns ist, denn wir lernen die Künstler und Künstlerinnen ja sehr gut kennen und werden auch gleich darüber reden, wie besonders die Methode auch des Films ist. Man kann schon sagen, du bist, Jonas, schon auch ein Star inzwischen. Die Leute kennen dich, haben deine Band gehört, haben dich in vielen Produktionen gesehen und sehen dich jetzt eben auch ganz privat in diesem Film. Jonas Sippel, hallo, hallo.
Hallo. Bin auch am Start.
Genau, schön, dass du die Zeit genommen hast, herzukommen ins Theater und dass wir reden können über diesen Film. Aber erstmal der Ausgangspunkt. Also ich weiß, dass du genauso ein Fan bist wie ich. Vielleicht sogar schon viel, viel länger. Also Fan dieses Theaters sowo?
Ja, also ich bin seit 20 Jahren Zuschauer dieses fantastischen Theaters. Und ich habe viele Inszenierungen angeguckt und mich immer über diese großartigen SchauspielerInnen gefreut, weil sie was ganz Besonderes sind, finde ich, in ihrer Ausdrucksweise, in ihrer Fantasie, in ihrer Kreativität. Und dann sind wir 2019, Jonas Jakob Höhne und Steffen Zünkel, der damalige Dramaturg, auf die Idee gekommen, zum 30-jährigen Jubiläum des Theaters eventuell eine längere filmische Erzählung zu machen. Und dann kam leider Corona dazwischen, hat sich alles verschoben, verzögert, bis in den Frühjahr 2021 hinein. Und da haben wir dann gesagt, okay, auch oder trotz dieser erschwerten Bedingungen, wir wagen es und haben dann ein halbes Jahr von der ersten Leseprobe des Stücks Golem bis zur Premiere die SchauspielerInnen und das Theater begleitet.
Das ist so schön, dass man also ein Work in Progress sieht, dass man sieht, wie Kunst entsteht, wie eine Inszenierung entsteht. Und erstmal, es gab auch eine große Premiere des Films ja schon. Jonas, du bist es ja gewohnt, auf einer Bühne zu stehen und dass Leute dich sehen und dich wahrnehmen und klatschen. Aber wie ist es jetzt, sich selbst auf so einer großen Leinwand zu sehen? Das hat doch nochmal was anderes vielleicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Mal so angewortet. Es kommt auch manchmal mir vor, wenn ich synchronisiere zum Beispiel oder selbst mit Spiel, es ist halt anfangs befremdlich, aber mit der Zeit erkenne ich mich dann auch wieder.
Das ist ein gutes Stichwort. Man erkennt dich wieder, man erkennt dich sogar sehr genau wieder, denn ihr seid nicht einfach nur die Leute, die da in dem Film abgebildet werden, sondern das ist die besondere Methode, die ich schon gerne besprechen würde mit dir, Sobe, die ihr gewählt habt, die auch der Arbeit des Theaters entspricht ein bisschen.
Ja, also ich finde, wenn man Inklusion ernst nimmt, und das versuchten wir bei diesem Film zu tun, dann muss man meines Erachtens nicht nur über die SchauspielerInnen mit Behinderung reden, sie zeigen, sondern man muss ein Stück weit auch den künstlerischen Prozess abgeben. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, muss ich ehrlich gestehen, weil jeder Regisseur dieser Welt will die Kontrolle über seinen Film behalten und ich musste sie ein Stück weit abgeben an die Protagonistinnen, damit sie ihre Sicht, ihre Weltwahrnehmung festhalten in Bildern, weil ich denke, wer kann das besser als sie selbst?
Also ihr habt eine Digitalkamera bekommen, so eine kleine nicht, und habt gedreht. Das heißt, du zeigst uns auch dein Zuhause. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was man da sieht. Ich kenn's ja nur schon, hab den Film gesehen, die Leute ja noch nicht. Also wenn du uns zu dir nach Hause mitnimmst, was sehen wir, wie du lebst?
Da sieht man andere Welten zum Beispiel. Und es ist wirklich nicht schlimm, wenn man seine eigene Welt zeigt. Man zeigt quasi, in welche Welt man reingewachsen ist. Und das hat auch was mit Heimat zu tun, ehrlich gesagt. Und Heimat ist ja auch für uns sehr wichtig, auch gerade auch für die Inklusion auch. Und das ist halt besonders wichtig, dass da ein Stück Heimat auch in Inklusion auch mit vorkommt.
Absolut richtig. Auch das Theater ist ja deine Heimat, nicht dein Zuhause, wo du dich verwirklichen kannst, zusammen mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Aber sag uns einfach auch, was ist so dein Privatleben, was wir auch sehen im Film. Wir sehen ja, was so deine Hobbys sind, was du machst, wenn du eben nicht auf der Bühne stehst.
Auch wenn ich nicht auf der Bühne stehe, meine Hobbys. Ja, ich bin eine Leseratte, wo ich schon mal gesagt habe. Und ja, es interessiert mich wirklich für Mode.
Du sitzt hier auch mit einem sehr schicken Anzug vor mir, muss ich schon sagen. Grau, hellblau, ja, das T-Shirt passt wunderbar dazu. Das ist eine besondere Herausforderung gewesen, so zu arbeiten. Du hast schon gesagt, also als Regisseur gibt man ungern die Kontrolle ab. Andererseits, also ich denke auch für den Film, eine wunderbare Bereicherung, weil es eben die Arbeit ist wie im Theater auf Augenhöhe.
Ja, genau. Also es gibt ja so zwei Handlungsstränge in dem Film. Das eine sind die Protagonisten, die ihre Lebenswahrnehmung selbst festhalten und auf der anderen Seite, also aus sich selbst heraus erzählen, und auf der anderen Seite bilde ich in einer reinen beobachtenden Dokumentation ab, wie das profane Leben in einem Theater abläuft. Und ich finde das relativ wichtig, weil dieser Raum, der in diesem Theater für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen wird, der kommt ja nicht, der fällt ja nicht vom Himmel, sondern es sind Menschen da, Intendanten, Dramaturgen, Schneiderinnen, Schneider, Kostümbildner und so weiter und so fort, die diesen Raum schaffen, damit Menschen mit Schauspielerinnen mit Beeinträchtigungen diesen Raum nutzen können und ihre Kreativität, ihren Gestaltungswillen, ihre Fantasie ausleben können. Und das zeigt eben der Film auch.
Rambazamba, der Film, wir reden auch gleich weiter über diesen Dokumentarfilm, der jetzt im Kino zu sehen ist. Rambazamba, endlich gibt es einen Film über dieses quicklebendige, sehr kreative Theater. Einen Film, den man jetzt auch im Kino sehen kann. Sobe hat ihn gemacht, zusammen mit den Menschen, die du porträtierst. Und du zeigst dem auch diesen kreativen Prozess. Und den finde ich ja unglaublich spannend. Also letztlich ist es so, wie du gesagt hast, im Theater, es wird unheimlich diskutiert, sehr tiefgründig. Die Rollen werden analysiert. Der Golem, das alte Mythos, der da auf die Bühne gebracht werden soll. Und ich denke, das war für dich auch als durchaus sehr erfahrener Dokumentarfilmregisseur auch sehr spannend, dann dabei zu sein und zu sehen, wie eben so ein Stück entsteht und was da für Gedanken eben auch mit den Leuten diskutiert werden.
Ja klar, also mich kennen natürlich einige Theater auch von innen, aber dieses Theater ist wirklich ganz besonders, weil natürlich auch die Atmosphäre an diesem Theater eine ganz andere ist. Also nicht von toxischen Männlichkeitsattitüden geprägt, sondern es ist tatsächlich so, dass hier auf Augenhöhe von Schauspielerinnen mit Behinderung und auch ohne mit den anderen Gewerken das Ganze gehandhabt wird. Und das ist, glaube ich, so das Herzstück, die Seele des Theaters, die Empathie, das Vertrauen, so wie die Menschen miteinander umgehen. Und das lässt sich dann auch meines Erachtens künstlerisch auf der Bühne ablesen.
Jonas, wir sehen ja auch den Golem, wie er entsteht. Auch wie du geschminkt wirst. Maske haben wir noch vergessen. Maske ist ein ganz wichtiges Element drin. Gerade bei dieser Produktion finde ich eben. Was war das besonders Schwierige vielleicht an dem Golem? Du hast ja schon viele Sachen gespielt, aber ich dachte mir, das war vielleicht doch nochmal ein besonders wichtiges, übrigens auch ein besonders schönes Stück.
Ja, erstmal muss man wissen, dass Mythen auch meine Welt sind. Und das habe ich seit meines Lebens auch beschäftigt. Und es beschäftigt mich immer noch damit. Und der Golem ist eine Bibelgeschichte und das ging mir sehr gut. Es war für mich ein Privileg, mit dabei zu sein, um zu spielen, und es hat einfach Spaß gemacht und es hat mich einfach treiben lassen.
Aber man sieht auch treiben lassen, das ist das eine, man sieht aber auch gerade Feuer, und das finde ich eben besonders schön in dem Film, diese endlosen Diskussionen, also wenn dann auch miteinander gestritten wird, jeder hat ja so seine Vorstellung. Ist das so normal bei euch, also dass da vorher so lange noch diskutiert wird?
Ja, das ist quasi unter alltäglichem Gebrauch, man muss schon ein bisschen diskutieren, ehrlich gesagt, um auch, um Theaterstücke zu formen. Man entsteht durch, nicht nur durch Inklusion, sondern auch darüber zu sprechen, wie ist die Sprache, wie ist der Text und so alles und wie man spielt. Darüber sollte man immer wieder mal austauschen, und das ist gerade für das Spiel nicht ganz unwichtig, als auch für die Texte, dass man auch damit spielen kann, und Diskussion an sich ist überhaupt nichts Schlechtes dran.
Im Gegenteil, da entsteht ja dann dieses intensive Kunstwerk, und das wir in deinem Film wirklich gut nachvollziehen können. Gerade bleiben wir bei meinem Beispiel Golem, kann man, glaube ich, auch die Qualitäten von Rambazamba so gut nachvollziehen. Es ist ja eine Art Gesamtkunstwerk. Tänzer, Tänzerin, Bild, Lichter, Regie, alles kommt ja da zusammen und wird nachher so ein richtiges rauschhaftes Fest, finde ich.
Ja, so divers wie die SchauspielerInnen sind, so divers ist auch die Inszenierung, also die Mittel, die dafür verwendet werden. Das finde ich eigentlich das Großartige daran, dass da keine Grenzen gibt. Also die Grenzen werden überschritten, und zwar permanent. Es kommt Tanz vor, es kommt Gesang vor, es kommt Schauspiel vor, es kommt eigentlich alles vor. Und das wird aber kongenial irgendwie zusammengemixt, dass es da ein hervorragendes Kunstwerk daraus entsteht.
Was man im Film auch sieht, und ich finde es auch schön, dass das mit aufgenommen wird, ich meine, letztlich gibt es in diesem Theater schon Stars. Jonas ist ein Star, Nele ist ein Star, Sebastian ist ein Star, auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich aus filmischen Zusammenhängen zum Beispiel ganz gut kenne inzwischen. Also das sind alles tolle Leute. Das ist auch nicht ganz konfliktfrei in der Arbeit. Also wie auch in anderen Theatern, wenn man berühmte Leute hat, wenn man weniger berühmte hat, nicht? Es gibt dann schon manchmal so auch da Probleme?
Nee, es gibt keine Probleme, aber zu diesem Thema kann ich was sagen. Ein Star, es ist immer schön, mal ein Star zu sein, aber es gibt immer eine Schippe höher. Je höher man kommt, desto prominenter wird man auch in die ganz Großen mit teilzunehmen, wie zum Beispiel mit Brad Pitt oder mit Angelina Jolie, da oben da zu fungieren. Das war schon immer ein Traum und ein Kindheitswunsch, was unbedingt verfolge, und das will ich auch noch schaffen.
Natürlich, Jonas, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber, und das ist die Frage jetzt an Sobo, unproblematisch ist das wie an jedem Theater nicht unbedingt. Und das wird im Film auch ganz schön und ganz ehrlich thematisiert.
Ja, also ich denke, das ist ja auch keine therapeutische Einrichtung. Das ist ein Theater, ein hochprofessionelles Theater. Und im Theater gibt es Konflikte, die ausgetragen werden, und zwar produktiv für die Arbeit, für das Stück, für die Inszenierung angewendet werden, und das gehört dazu zum Theater, und das ist hier nicht anders wie am deutschen Theater, ja? Also insofern stimmt es gibt Konflikte, aber es ist auch gut so, dass es Konflikte gibt. Es ist nur die Frage, wie löst man sie? Löst man sie, wie sie hier gelöst werden, mit Auseinandersetzung, Diskussion, mit Empathie, mit Vertrauen, oder löst man es durch hierarchische Konstellationen, wo jemand da steht und sagt, so wird es gemacht, und die anderen müssen es dann letztendlich ausführen. Und das ist halt hier anders.
Trotzdem gibt es auch mal einen richtigen Krach, muss auch mal sein, übrigens am Theater. Man muss ja auch mal Luft machen und Energie rauslassen, ist in dem Film auch zu sehen.
Ja, ehrlich gesagt, Konflikte, das Wort alleine ist nicht ganz unwichtig, nicht nur im Theaterwelt, sondern auch in Filmwelt. Und wir wollen ja auch hier Konflikte auch hier haben. Natürlich nicht im Privaten, sondern das als Theaterstück mit den Konflikten mit dir eingeflechtet. Und das ist ganz wichtig, das auch auf die zeitgemäß mit den Theaterstücken zu gehen. Man kann auch mal in die Zukunft gucken, wie es da aussieht, mit dem Theaterstücken in die Zukunft gespielt wird, oder Theaterstücken, die in die Vergangenheit gespielt wird. Das ist alles sehr wichtig. Das ist das ist toll, da braucht man wirklich keine Angst haben. Man weiß ja auch, dass aus Angst Mut geboren ist. Und das wollen wir hier zelebrieren, auch der Mut. Und das gehört nun mal zum ganz großen Schauspieler, Schauspielerin mit dazu, weil auch mit Tapferkeit dazu gehört. Ich habe vieles durchgemacht auch, um das überhaupt zu erlangen. Man wird gestählt in dem Falle. Und da gehört nun mal Qual mit dazu. Und das ist es hier auch so, dass man schon qualvoll auch einen Text lernen können. Sonst kann man ja nicht gut spielen.
Also was Jonas gerade so eindrucksvoll geschildert hat, erlebt man auch im Film übrigens. Ein ganz kluges Reflektieren, Nachdenken darüber, was machen wir hier eigentlich, warum spielen wir, was bedeutet uns das Spielen. Das sind sehr berührende Momente in deinem Film. Und das bringt mich noch zu einer letzten Frage. Du hast Corona ja schon angedeutet, dass das eine wichtige Rolle spielt. Wir denken jetzt aber nach, was war richtig, was war falsch damals. Und ich finde es sehr wichtig, bei deinem Film daran zu erinnern, dass die Kultur eben wirklich über Gebühr, wie ich finde, notleidend war in den Jahren, die jetzt zum Glück hinter uns liegen. Aber ich finde, diese Erinnerung, die du da mit dem Film vermittelst, ist schon wichtig, um darüber nachzudenken, was machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Absolut, ist auch ein Zeitdokument, finde ich. Also deswegen war für uns die bewusste Entscheidung, wir lassen die Masken drin, weil die waren ein Bestandteil dieser Arbeit an diesem Golem. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist da, und man kann, wie du richtig gesagt hast, daraus vielleicht auch lernen und gucken, wenn so etwas Ähnliches in Zukunft wieder einem widerfährt, wie kann man damit umgehen? Wie kann man sozusagen diese Erkenntnisse, die man vielleicht gewonnen hat, produktiv anwenden?
Vor allem aber ist es eben eine Innenansicht eines wunderbaren Theaters. Es ist eine Feier von Kreativität und eine schöne Würdigung der Künstler und Künstlerinnen. Menschen, die, wie Jonas das so schön beschrieben hat, ja wirklich leben für diese Kunst. Das ist nicht einfach nur ein Job, den man macht, sondern es ist Leben. Und an diesem Leben können wir teilhaben, dank des Films Rambazamba von Sobo Svobodnik, unter anderem mit Jonas Sippel. Euch erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Lieben Dank.
Gern geschehen.
Hat Spaß gemacht, danke.
Und der Film, also jetzt im Kino zu sehen, heute wirst du um 19 Uhr im Lichtblick-Kino sein. Also der Regisseur ist dabei. Jonas kann leider nicht, weil er viel beschäftigt ist, Tournee gerade. Aber vielleicht bringst du einen Protagonisten, Protagonistin auch mit. Auf jeden Fall wirst du dabei sein, um 19 Uhr heute im Lichtblick-Kino. Ansonsten der Film eben in den Kinos zu besichtigen. Rambazamba.
Hallo Mörchen, ich bin's Mom. Ich wollte dir nur sagen, ich freue mich morgen wirklich so, so sehr auf dich. Du bist mein Engelchen und ich hab dich sehr lieb. Okay, ich hab dich lieb. Okay, bis dann, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Bist du schon am Flughafen?
Ich bin unterwegs, nur ich... Das ist nicht sicher, oder? Was meinst du, soll ich tun?
Du triffst sicher die richtige Entscheidung, mein Schatz.
Ja, das ist sehr fraglich, ob er das tut. Joaquin Phoenix spielt diesen Beau in dem Film Beau is Afraid. Ein angstbesetzter Mann, der von seiner Mutter, die wir gerade gehört haben, mit einem schrecklichen Fluch belegt worden ist. In der Familie nämlich seien alle Männer immer gestorben, wenn sie einen Orgasmus hatten. Das ist jetzt keine gute Voraussetzung für eine richtig schöne Libido. Das überträgt sich eben auch auf diesen jungen Mann dann irgendwann mal. Der leidet, der nicht aus der Wohnung gehen will, muss er aber, denn er muss ja zu seiner Mutter reisen. Und diese Reise dann wird eine Irrfahrt voller verrückter visueller Einfälle. Es ist wirklich ein Feuerwerk, auch mit Animationselementen, wie das inszeniert wurde. Sehr faszinierend. 3 Stunden dauert dieser Film und es ist eine Reise in eine gequälte Seele hinein, eine visuelle Schreckenserfahrung, die wir dann nachvollziehen können, wenn wir diesen Film sehen und wenn wir das auch durchhalten. Das sollte man aber schon tun. Ich finde, es ist einer der wichtigsten und aufregendsten Filme des Jahres. Ich habe mit Ari Aster sprechen können bei der Premiere in Berlin. Das Gespräch mit dem Regisseur gibt's hier gleich. Beau is Afraid. Wir reden über den neuen Film von Ari Aster, der ja mit seinen Werken wie Hereditary und Midsommar das Horrorgenre erneuert hat. Mit ganz, ganz eigenen und auch eigenwilligen Beiträgen. Jetzt also sein neuer Film, den man nicht so richtig beschreiben kann. Vielleicht hat er damit sogar ein neues Genre erfunden, eine neue Gattung. Ich habe ihn gefragt, wo würdest du diesen Film einordnen?
I wasn't thinking about the film in terms of genre.
Ich habe bei diesem Film gar nicht an ein bestimmtes Genre gedacht. Es ist wohl etwas pittoresk, also ein eher literarisches Genre. Es ist eine Odyssee und eine Komödie. Ich beschreibe den Film immer als eine Art Albtraumkomödie, denn er ist von einer Albtraumlogik besessen. Dieser Film erfordert von den Zuschauern eine gewisse Offenheit, weil er sich ständig ändert. Wenn man bereit ist, da mitzugehen, sollte man sich auf diese albtraumhafte Logik einlassen, statt auf eine gewohnte, traditionelle Erzählweise.
Story, logic.
Sehr interessant, dass du es gerade sagst, diese Traumlogik. Im Traum glauben wir alles, im Traum ist alles möglich. Wir werden hineingestoßen in den Traum, wir erleben den Traum und fragen gar nicht, dass da merkwürdige Dinge passieren. Und da frage ich mich, wie man so ein Drehbuch schreibt, also ob du auch Träume vielleicht verarbeitet hast, um diese eigenwillige Traumlogik hinzubekommen.
I didn't really use my own dreams. If anything... I just wrote the film in a certain sort of freedom.
Ich habe meine eigenen Träume nicht genutzt, aber den Film in einer Art von großer Freiheit geschrieben. Dabei wollte ich mich selbst beim Schreiben zum Lachen bringen und immer tiefer in das Wesen dieser Figur vordringen, in ihre Seele und in ihr Nervensystem. Ich habe den Film immer als einen jüdischen Lawrence of Arabia erklärt, aber dieses Arabien ist sein Innenleben mit der Landschaft seiner Seele.
The landscape being Arabia, the landscape is just his insides.
Natürlich sind es Bilder der Paranoia. Was wir dort sehen, ist ein Mann, der sich nicht raustraut, der beherrscht wird von seinen Ängsten. Und ich habe mich eben gefragt, wie hast du Bilder gefunden, die genau davon erzählen? Und da ist ja gar nicht mehr die Frage, ob die real sind oder nicht, ob es in ihm ist oder ob es außen ist, fragt man sich irgendwann nicht mehr. Man begreift, es sind immer Projektionen von Angst.
It's a film that I really had to feel my way through.
Ich musste diesen Film wirklich ganz durchleben. Das meiste davon war intuitiv, so wie Kunst meist ein intuitiver Prozess ist. Aber hier ganz besonders. Irgendwann ordnet man natürlich bestimmte Bilder und Elemente, stellt eine funktionierende Harmonie her, aber dafür musste ich das Ganze für lange Zeit erfühlen.
Feel my way through for a long, long time.
Kann man das beschreiben, was eigentlich sein Problem ist? Jetzt sage ich mal in einem ganz therapeutischen Sinne oder auch in einem Sinne eines Krankheitsbildes, was ihn so beherrscht und was ihm das Leben so schwer macht.
You could probably
Man könnte vermutlich diagnostizieren, was sein Problem ist. Aber ich würde das nicht tun. Ich würde eher den Zuschauer ermutigen, sich den Film anzusehen und dann vielleicht selbst herauszufinden, was sein Problem ist.
Dann denke ich mal, als Europäer sehe ich natürlich sehr viele Mythen auch in diesem Film. Also das ist vielleicht sogar ein bisschen Ödipus, den wir hier haben. Also den Fluch, der auf ihm lastet, seine Mutter, die Übermutter, die ihm den Orgasmus verbietet, um ihn vielleicht ganz zu besitzen. Das wäre meine Diagnose zum Beispiel für diesen Film. Das ist ja auch eine Grundlage für sein Leiden. Also es ist fast eine antike Tragödie auch.
Ja, absolutely.
Ja, das steckt alles in dem Film. Wenn es hier ein erkennbares Muster gibt, dann ist es die Welt, in der dieser Mann lebt. Eine Zusammensetzung aller seiner paranoiden Ängste, die hier sichtbar werden.
Also ich sehe schon auch in dem Film so eine Tradition des antiken tragischen Erzählens. Der Schluss ist ja fast so ein Amphitheater. Das sind ja schon Reminiszenzen und du sagst, war es nicht bewusst.
Ja, I mean, I was certainly thinking a lot about the Greek tragedies.
Ich habe wirklich viel über die antiken Tragödien nachgedacht, besonders über die Hartherzigkeit der Götter, die die Menschen bestrafen, wenn sie sich von ihnen nicht genug geehrt fühlen. Kafka war auf jeden Fall in meinen Gedanken. Auch Borges. Der Film ist sicher mehr der Literatur verpflichtet als dem Kino. Das betrifft nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form. Er hat für einen Film eine recht unkonventionelle erzählerische Struktur. Aber wer es gewohnt ist, Bücher in dieser Tradition zu lesen, wie Tristram Shandy oder Don Quixote, wird besser damit zurechtkommen.
If they're used to reading books in this tradition, like Tristram Shandy or Don Quixote or any number of those books.
Als Deutscher sehe ich noch einen anderen Bezug, vielleicht überraschenden Bezug, nämlich zu Goethe. Theatralische Sendung Wilhelm Meister, die Theaterszene, die ich besonders mag, im Mittelpunkt, die erinnert mich sehr, sehr an Goethe und das hat mich natürlich auch überrascht in so einem Film. Aber vielleicht stimmt das so.
Ja, yeah, I see Goethe here, I see Thomas Mann, I see,
Ja, ich sehe hier Goethe, Thomas Mann und außerhalb Deutschlands sehe ich Voltaires Candide. Ich könnte das endlos fortsetzen. Es waren gar nicht direkt diese Bücher, die einen Einfluss genommen haben, aber ich sehe meinen Film in dieser literarischen Tradition.
Hopefully something of a contribution to the tradition that those books fall into.
Ich denke, dass Joaquin Phoenix seine erstaunliche Leistung hier abliefert, eine seiner besten Leistungen überhaupt. Was er da tut, ist unglaublich, finde ich, diese Intensität. Er war offenbar bereit, mit dir diese Reise zu gehen. Vielleicht wusste er auch gar nicht mal ganz genau, wohin die Reise geht. Vielleicht ist er deshalb so gut, so tastend, so unsicher, so überzeugend.
Das Drehbuch war schon fertig, als er einstieg. Also in diesem Sinne gab es keine Spontaneität. Aber er ist ein Schauspieler, der seinen eigenen Weg durch die Arbeit gehen will, der viel hineinsteckt und viel fragt, der sich und das Projekt herausfordert. Es war für mich eine sehr aufregende und lohnende Zusammenarbeit, die ich geliebt habe und gern fortsetzen würde.
I really loved working with him and look forward to working with him again.
Letzte Frage, last question, maybe very private. Wir alle tragen unsere Familie mit uns rum. Vielleicht gibt es hier doch eine Verbindung auch zu deiner eigenen Familienerfahrungen.
Ich äußere mich in Interviews nie zu privaten Fragen. Aber ich kann sagen, dass mir meine Mutter sehr nahe ist und dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie habe.
Very happy to hear that. Thank you very much, Beau is Afraid. Also jetzt im Kino zu sehen, der neue Film von Ari Aster, bei dem ich mich sehr für das Gespräch bedanke, aber auch für diesen Höllentrip durch eine zerstört eine verwunderte Seele, gespielt von Joaquin Phoenix. Thank you so much.
Thank you.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.